Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Heute geht es erneut um Mediation bei Trennung und Scheidung. Und meine Gesprächspartnerin ist wieder Svetlana von Bismarck. Sie ist Mediatorin, Verfahrensbeistand und Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediation. In einer anderen Folge sprechen wir ganz allgemein über Mediation bei Trennung und Scheidung. Heute geht es darum, wie Svetlana als Familienmediatorin Kinder sowie deren Interessen und Bedürfnisse in einen Mediationsprozess einbezieht. Svetlana von Bismarck ist mir heute aus Berlin-Charlottenburg aus ihrer Praxis, dem Familienkonkon, zugeschaltet. Hallo Svetlana, schön, dass du mich erneut in meinem Podcast besuchen kommst.
Hallo Isabel, das freut mich sehr, dass ich dir wieder was erzählen darf über Familienmediation.
Sehr gern. Letztes Mal war es ja eher allgemein gehalten und du warst da als Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediation und heute bist du hier als Familienmediatorin. Was machst du da denn so genau den ganzen Tag?
Ja, also als Familienmediatorin versuche ich, insbesondere Eltern in meinem Fall, zu ermöglichen, neue Vereinbarungen in ihrem Leben zu finden, nachdem sie sich getrennt haben, wenn sie eine Scheidung anstreben. Das ist eigentlich mein Hauptjob, Trennung und Scheidung. Und die sollen in eigener Verantwortung wieder neue Vereinbarungen treffen. Wer kümmert sich um die Kinder? Wer zahlt was? Und die Mediation ist da eine ganz wunderbare Möglichkeit.
In der anderen Folge haben wir ja schon darüber gesprochen, was macht Familienmediation aus. Aber hier nochmal für die, die andere Folge noch nicht hören konnten. Was sind denn die Vorteile und Chancen von Familienmediation für dich aus deiner Erfahrung im Vergleich zum Beispiel zu einer gerichtlichen Klärung?
Also die große Chance in der Familienmediation ist, dass die Menschen wieder lernen, Verantwortung für das, was sie eigentlich nämlich tun sollen, gute Eltern sein zum Beispiel, sie lernen wieder die Verantwortung zu übernehmen. Und ich als Mediatorin entscheide ja nicht für sie, sondern sie klären das in einem strukturierten Gespräch. Ich höre ihnen zu, jeder darf das vortragen, was ihm wichtig ist. Und wir erforschen gemeinsam, was hinter den Dingen stehen, die sie so vorbringen. Und dadurch gibt es die Möglichkeit, dass jeder sich auch mal in die Perspektive des anderen hineinversetzen kann. Er wird von mir gehört, dadurch kann er, fühlt er sich gehört, dadurch kann er dann auch mal die Perspektive des anderen einnehmen. Und gemeinsam können sie sich dann auf den Weg machen, um für diese verschiedenen Anliegen eine Lösung zu finden, die vielleicht ganz anders aussieht als das, was sie sich vorher gedacht haben und die manchmal auch sehr anders aussieht, was eigentlich das Recht vorsehen würde. Und bei Gericht werden auch wunderbare Entscheidungen und Vergleiche geschlossen. Das Problem bei Gericht ist immer ein bisschen, dass das Ganze eskalieren kann und es eben darauf hinausläuft, wer hat Recht. Und darum geht es eigentlich gar nicht hier, wenn neue Lösungen für eine Familie gesucht werden, die sich verändert hat, weil auf Paarebene zum Beispiel was passiert ist, weil Vater und Mutter, Ehemann, Ehefrau, sich entschieden haben, nicht mehr miteinander zu leben.
Genau, und unser Schwerpunkt heute soll ja bei den Kindern liegen. Und wie wir beide aus unserer langjährigen Berufspraxis wissen, ist eine Trennung der Eltern natürlich erstmal auch für diese eine große Herausforderung oder kann eine große Herausforderung sein und bringt ganz viele Veränderungen mit sich, die man nicht alle, denen man nicht alle mit Freude entgegensieht, sondern auch Ängste und Zukunftssorgen, Existenzängste, oft auch berechtigterweise. Aber auch Kinder erleben diese Trennung der Eltern doch auch als ersten möglicherweise großen Umbruch in ihrem Leben, in ihrem noch jungen Leben. Was sind denn deiner Erfahrung nach als Mediatorin, aber du bist ja auch Verfahrensbeiständin, was sind denn da so die typischen Herausforderungen für die Kinder?
Ja, also wenn du hast angesprochen, dass ich auch als Verfahrensbeiständin früher ganz viel gearbeitet habe, jetzt nicht mehr so viel. Da sind mir natürlich vor allen Dingen Kinder begegnet, die es ganz schwer haben, weil die Trennung relativ streitig abläuft. Und da ist es dann ja nicht einfach für die Kinder. Und die kommen ganz häufig in Loyalitätskonflikte. Sie haben das Gefühl, sie müssen sich zwischen Mama und Papa entscheiden. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass die Kinder in einem solchen Fall, dass Vater und Mutter sich trennen, manchmal sind es ja auch Mütter und Mütter und Väter, wenn sich also diese Eltern trennen, dass die Kinder das Gefühl haben, sie sind trotzdem noch gut behütet, sie werden weiter gefördert, die Eltern sind für sie da und vor allen Dingen, sie sehen, dass einer da die Familie verlassen hat. So empfinden die das. Der ist dann plötzlich nicht mehr da oder weniger da. Oder es wird sogar gesagt, du hast uns verlassen. Und Kinder haben dann das Gefühl, oh, könnte das sein, dass da noch mehr weggehen? Also das ist eine der großen Sorgen von Kindern. Auch wenn es zu einer Trennung zwischen Vater und Mutter kommt, bleiben die trotzdem für mich da. Und das ist etwas, wo Kinder manchmal dann ja so Dinge entwickeln, dass sie nicht mehr so sehr nach ihrem eigenen Anliegen fragen oder nicht mehr so sehr sich um sich selber kümmern, was wir Kindern ja absolut zugestehen wollen, sondern dass die dann plötzlich sich um ihre Eltern kümmern. Ja, und zwar nicht nur, weil die Eltern das vielleicht brauchen, sondern weil Kinder grundsätzlich performen, das kennen wir. Aber wenn sie das Gefühl haben, so, jetzt muss ich dafür sorgen, dass Mama und Papa mich auch noch lieb hat, dann müssen sie ganz stark dafür sorgen, dass sie sich gut benehmen, dass sie, dass man mit ihnen spricht und so weiter. Und dann gibt's komische Zustände. Entweder sie parentifizieren und kümmern sich nicht mehr um sich selbst, sondern noch um die Eltern, oder sie werden richtig bockig und schwierig und so. Also das kann passieren. Sie haben einfach Sorge, sie sind Teil von diesem Trennungsprozess. Und das sollte ja eigentlich nicht sein. Ich will aber dazu auch nochmal sagen, es gibt ganz viele Trennungen und Scheidungen, die sehr gut ablaufen. Das ist nicht die absolute Katastrophe. Und es ist nicht bloß, weil ein Kind mal traurig aussieht oder schlecht in der Schule ist, dass man plötzlich denkt, naja, die Eltern konnten sich ja nicht zusammennehmen, wären die mal nicht auseinandergegangen. Das hätten die sich nicht noch ein bisschen zusammennehmen können. Nein, hätten die nicht. Die haben sich schon sehr viel Mühe gegeben und sind auseinandergegangen. Und ganz, ganz viele Kinder werden damit konfrontiert und ganz viele Kinder kommen auch mit dem, ich sag mal, Thema Trennung ganz gut zurecht. Denn Trennung haben die ihr Leben lang. Getrennt wird man, wenn man geboren wird, wenn die Nabelschnur getrennt wird. Getrennt wird man, wenn man in den Kindergarten geht, wenn man plötzlich in die Schule geht. Ja, und irgendwann geht man aus dem Haus. Das Leben besteht aus Trennungen. Kinder können das ganz gut, wenn man ihnen die entsprechende Förderung, Unterstützung und Liebe entgegenbringt.
Also Trennungen und Umbrüche sind normal und gehören zum Leben dazu, ist deine Aussage. Und besondere Kennzeichen, die besorgniserregend sein können, sind zum Beispiel, wenn Kinder sich kümmern, habe ich das richtig verstanden? Oder auch, wenn Kinder ganz unauffällig werden und so gar nichts mehr, gar nicht mehr auffallen wollen, also das Leben den Eltern leicht machen kann, würdest du da auch das auch bestätigen?
Ja, das kann so sein. Das bedeutet nicht, dass man gleich die Alarmglocken anschalten muss. Überhaupt nicht. Ne? Wie gesagt, es ist erstmal ein normaler, ja, so dumm das klingt oder so schwierig das klingt, es ist ein normaler Zustand, dass Eltern sich trennen. In den Großstädten trennt sich jedes zweite Paar. Das ist einfach normal. Kinder kennen das auch aus ihren verschiedenen Freundeskreisen. Und trotzdem ist es natürlich immer auch was, womit sie umgehen müssen. Ist eine Schwierigkeit. Schön ist das nicht. Und ja, so wie du sagst, wenn wir das Gefühl haben, Kinder kümmern sich nicht mehr um sich selbst, sondern nur noch um die Eltern, dann sollten wir aufpassen. Und das können wir ja auch in der Mediation den Eltern mal mitgeben. Und sagen, wenn die so ganz unauffällig und ganz unproblematisch sind, da muss man mal ein bisschen nachfragen. Genau.
Manche Eltern erzählen mir auch, dass die Kinder sie angesprochen haben auf die Trennung und die Eltern dann ganz erschrocken sind. Und dann sage ich, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, wenn die Kinder das ansprechen, weil dann haben sie offensichtlich den Eindruck, hier ist Raum dafür, dass ich mal sagen kann, wie es mir geht und das Thema aufgreifen kann. Das spricht eher dafür, dass es nicht weggedrückt wird, sondern dass dem ein natürlicher Raum gegeben wird. Wie erlebst du das?
Ja, also Raum geben ist sicherlich ganz wichtig. Und es gibt auch Eltern, die sagen, nein, wir streiten uns nie vor den Kindern. Und das finde ich auch erstmal wertzuschätzen. Das ist toll, dass die sich da zusammennehmen und das nicht tun. Allerdings, ich kenne das auch sozusagen aus meiner eigenen Familie, wenn man dann mal eben richtig sauer ist und so ein eisiges Schweigen herrscht. Nein, man streitet sich nicht, aber die Kinder kriegen das ganz doll mit. Also meine Tochter ist dann einfach auch mal vom Tripp-Trapp unter den Tisch gerutscht als Zweijährige, weil sie genau gemerkt hat, oh, hier ist richtig was komisch. Und das wird dann ganz schwierig für die Kinder, weil die merken, da ist was, aber sie können es überhaupt nicht lokalisieren und haben, verbinden es möglicherweise noch viel mehr mit sich selber. Und das ist schlecht. Also es ist in Ordnung, wenn man es anspricht, wenn man seinen Kindern, ja, ich sag mal, reinen Wein einschenkt und sagt, so ist es. Aber dann eben auch sagt, und schau mal, für dich ändert sich aber nicht wahnsinnig viel, denn Mami und Papi haben dich noch ganz doll lieb und wir kümmern uns um dich und wir finden Lösungen dafür, dass es weiter auch mit dir gut geht.
Was können Eltern denn noch tun, um die Kinder gut durch diese Umbruchphase zu bringen? Es passiert ja was. Einer zieht aus, vielleicht ziehen alle um, neue Schule möglicherweise, neue Nachbarschaft, neue PartnerInnen. Da ist ja einiges los für einen jungen Mensch, vielleicht gar nicht so wenig an Anpassung zu erbringen und an Situationen, wo sie sich neu einstellen können. Was können denn Eltern tun, vielleicht kurz noch, bevor wir zur Mediation kommen, um die Kinder dabei gut zu unterstützen? Jeder Elternteil für sich, aber auch gemeinsam.
Also als erstes kann man versuchen, als Eltern sich wieder in eine Lage zu versetzen, dass es einem wieder besser geht. Ja, also dass auch Eltern sich darum kümmern, dass es ihnen selber besser geht. Sei, dass sie sich mal eine Auszeit nehmen, sei, dass sie tatsächlich sich ein bisschen therapeutische Hilfe nehmen, dass sie die Dinge besprechen mit einem Coach, mit einer guten Freundin, damit sie wieder auf der Höhe sind, ja, damit sie sozusagen für ihre Kinder da sein können. Das ist ganz wichtig. Dann gibt es natürlich auch so Dinge wie Kursangebote wie Kinder im Blick oder sowas. Das können Eltern besuchen. Und genauso gibt es aber auch Kursangebote für die Kinder. Es gibt auch in ganz vielen Beratungsstellen Kinderkurse, wo dann Kinder andere Kinder kennenlernen, wo Kinder lernen, mal ihren Gefühlen Ausdruck geben zu können, wo sie Bücher lesen können, auch Bilderbücher, die sich mit Trennung und Scheidung beschäftigen. Also das ist eine ganz wichtige Sache für die Kinder. Und manchmal ist es dann auch einfacher, wenn die Kinder in so einem Kinderkurs so ein bisschen genauer darüber erfahren, was auf sie zukommt und nicht so sehr, dass das in der Verantwortung der Eltern liegt, denen das gerade so wahnsinnig schwerfällt.
Und in diesen Trennungskindergruppen, genauso wie bei einer therapeutischen Begleitung der Kinder, habe ich auch oft gehört, dass der Vorteil ist, dass die Kinder da nicht Rücksicht nehmen müssen auf die Erzieherin oder die Therapeutin, sondern auch sagen können, dass sie was ärgert oder nervt oder ihnen Angst macht, was sie sich vielleicht gegenüber dem Elternteil nicht trauen, weil sie da rücksichtsvoll und liebevoll sein möchten.
Ganz genau.
Bevor wir über Mediation reden, ich habe dich einfach so als Verfahrensbeiständin noch vorgestellt. Magst du dazu noch 2, 3 Sätze sagen für diejenigen, die das Wort noch nie gehört haben oder damit gar nichts anfangen können?
Also der Verfahrensbeistand, die Verfahrensbeiständinnen, das sind eigentlich die AnwältInnen der Kinder. Die werden direkt vom Gericht bestellt, weil Eltern das natürlich in dieser Situation vielleicht gerade nicht können. Und die kümmern sich darum, dass das Wohl der Kinder, aber auch zum gewissen Teil der Wille der Kinder mit in diesem Verfahren berücksichtigt werden. Und das ist eine total wichtige Sache, dass inzwischen in den Gerichten, und ich würde sagen, es gibt immer noch mal Gerichte, wo das nicht passiert, aber grundsätzlich haben die Kinder Verfahrensbeistände und ihre Sicht der Dinge und ihre Not und was sie brauchen, wird mit in das gerichtliche Verfahren eingeführt. Und dafür ist dann war ich zum Beispiel als Verfahrensbeiständin zuständig.
Ich habe ja auch die Ausbildung gemacht, habe nie als Verfahrensbeiständin gearbeitet, aber die kommt mir sehr zugute in meinen Mediationen. Dir bestimmt auch, könnte ich mir vorstellen. Wenn du Eltern in der Mediation hast, in Mediation wegen Trennung und Scheidung, dann ist es ja meistens so, dass die beiden Eltern an der Mediation teilnehmen als Beteiligte, also in den Sitzungen bei dir sitzen. Wie ist es denn mit den Kindern? Wann kommen die dazu oder kommen die nie dazu? Wie handhabst du das?
Also das ist sehr unterschiedlich. Kinder kommen auf jeden Fall sozusagen virtuell erstmal dazu, indem sie benannt werden. Wir können uns Fotos zeigen lassen. Wir arbeiten häufig mit einem sogenannten Genogramm, an dem man auch so ein bisschen die ganze Geschichte dieser Familie aufzählen kann. Da stehen die Kinder mit ihren Alter, da stehen die Kinder mit ihren Interessen, was die gerade so machen. Manchmal frage ich auch einfach, wenn es gerade so richtig doll knirscht, wie geht es eigentlich ihren Kindern? Und da wird dann deutlich, ach so, ja, wir sind ja hier auch, um unsere Kinder, um unseren Kindern gute Eltern weiter zu bleiben. Und das ist natürlich auch was Tolles, was die gemeinsam geschafft haben und was ihnen bleibt, selbst wenn sie getrennte Wege gehen. Also insofern kommen die Kinder schon mal rein. Ich hatte das Foto erwähnt. Man könnte auch ein eigenes Flipchart für die Interessen der Kinder malen, sodass die Eltern sich mal Gedanken darüber machen. Und da wir stellen auch mal einen Stuhl, einen leeren Stuhl hin. Das kann so ein kleiner Kinderstuhl sein. Das kann aber auch mal ein richtig großer Stuhl sein, wenn es nämlich schon um Teenager geht. Und dann kann man auch die Eltern sich mal auf so einen Stuhl setzen lassen und mal gucken, wie es denen dabei geht. Das ist eine super spannende Angelegenheit. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass wir die Kinder direkt hören. Manchmal extern, als externes Interview. Das heißt, wir bitten jemand anders, die Kinder zu hören, oder wir selber sprechen mit den Kindern als MediatorInnen. Da ergibt sich manchmal die Schwierigkeit, auch für diese Kinderinterviews gilt die Verschwiegenheitspflicht und die Freiwilligkeit natürlich. Das heißt, wenn Kinder das nicht wollen, dann können wir sie nicht dazu zwingen. Und es gilt die Verschwiegenheit. Das heißt, wenn Kinder sagen, ich möchte aber nicht, dass du das meinen Eltern sagst, dann muss ich das beherzigen. Und das tue ich dann auch so. Dann kann ich nur sagen, ich habe mit ihren Kindern gesprochen, ich habe den und den Eindruck. Was ihr Kind ansonsten erzählt hat, hat es mich gebeten, ihnen nicht zu sagen. So, das wird dann manchmal umgangen, indem man, also gerade die externen Interviewer zum Beispiel, ein kleines Protokoll anfertigen. Ganz wichtig ist, wenn immer Kinder gefragt werden, voice but no choice. Das heißt, die Kinder sollen nicht diejenigen sein, die die Entscheidung in der Mediation herbeizwingen. Ja, da kommen auch manchmal Eltern, die dann sagen, naja, wenn wir uns hier nicht einigen können, dann können wir doch mal unsere Kinder fragen. Und wenn die sagen, sie wollen zum Vater, dann ist das eben so. Und da sage ich dann immer, stopp. Das kann ihr Kind möglicherweise, selbst wenn es sehr intelligent ist, selbst wenn es schon ein Teenager ist, möglicherweise gar nicht überblicken. Das kann vielleicht sagen, ich möchte gern zum Vater. Aber ob das richtig die richtige Wahl ist und ob das tatsächlich ihren Konflikt löst, steht auf einem ganz anderen Papier. Und damit sollten wir also die Kinder tatsächlich nicht belasten, damit sie nicht, wenn sie schon sich so um ihre Eltern kümmern, auch noch in einen Loyalitätskonflikt kommen. Und was ich hier auch noch ergänzen möchte, es gibt auch die Möglichkeit, die Kinder direkt in der Mediation zu hören, wenn beide Eltern dabei sind. Und dann muss ich das alles sehr gut vorbereiten mit den Eltern. Denn wichtig ist es natürlich, dass es dann keine Diskussion gibt, dass es dann nicht womöglich ein Streit beginnt. Und normalerweise würde das auch nicht passieren. Ich würde so eine Intervention immer nur machen, wenn ich weiß, dass die Eltern schon ganz gut verstanden haben, auf welchem konsensualen Weg man in der Mediation ist, wenn man schon mal die Möglichkeit zum Perspektivwechsel gehabt hat, wenn man sich nicht mehr so doll streitet und immer nur für sich streiten muss, sondern schon sagen kann, okay, wir haben hier die Elternebene wieder erreicht, die Paarebene können wir hinter uns lassen. Und dann sind die Eltern, die dann mit den Kindern in der Mediation sind, eigentlich quasi nur so flankierend, stützend. So haben wieder ihren Job, den sie als Eltern eigentlich haben sollen. Ne? Dass die Kinder sagen, was sie brauchen, was sie möchten, was sie sich wünschen, dass sie überhaupt das Gefühl mal haben, ich bin nicht außen vor, sondern ich darf in diesen neuen Umständen auch ein bisschen mitsprechen. Aber die Eltern, die sagen dann nichts dazu. Und meine Erfahrung ist auch, dass die wollen dann nicht irgendwie querschießen, sondern die wollen dann wirklich nur für ihre Kinder da sein. Und das ist auch aufregend für die.
Und auch sehr berührend. Ich habe das nur ein einziges Mal erlebt. Also ich hatte zwei, dreimal Kinder da, kleinere Kinder in klassischen Trennungsmediationen, sage ich gerne noch was dazu. Und das war jedes Mal sehr berührend, wenn die Kinder erzählt haben, wie es ihnen eigentlich so ging. Obwohl Eltern das natürlich meistens mehr oder weniger gut im Blick haben, aber das aus dem Kindermund nochmal zu hören, da ging es gar nicht um Entscheidungen, sondern die wollten erzählen, wie es ihnen damit geht, dass die Eltern sich nicht einigen und keinen Weg finden, was wir vorher gesagt hatten, weil es Kinder entlastet, wenn sie hören, ja, Trennung, Umbruch, viel los gerade, aber wir übernehmen Verantwortung, wir haben das im Blick und wir finden einen Weg, Das gibt ihnen ja Geborgenheit und Orientierung. Und wenn das fehlt, weil eben der Elternkonflikt oder der Paarkonflikt so im Vordergrund steht, kann das sehr belastend sein. Und das habe ich 2-3 Mal erlebt. Und dann waren die Eltern ganz ruhig und wirklich berührt, dass ihre Kinder sich da so ausdrücken. Und bei der Gelegenheit ist mir auch aufgefallen, wie gut junge Menschen sich heutzutage oft ausdrücken können in Bezug auf ihre Bedürfnisse. So kam ich auch unter anderem auf mein zweites Lieblingsthema Generationen. Und darüber möchte ich mit dir auch gerne als nächstes sprechen. Heutzutage ist es ja so anders als in unserer Kindheit, wir sind ungefähr ähnlich alt, dass Kinder sehr früh gehört werden und sehr früh oder von Geburt an die Bedürfnisse der Kinder auch im Mittelpunkt stehen, was eine grundsätzlich sehr, sehr gute Idee ist. Also wie geht es dem Kind, was braucht das Kind, was brauchen die Kinder und wie können wir dem nachkommen, was die Kinder in dem Moment brauchen und in dem Alter, und Kinder aber auch sehr viel früher nach ihren Wünschen gefragt werden, was sie essen möchten, wo sie in Urlaub hinfahren möchten und eben manchmal auch im Rahmen einer Trennung, wo möchtest du leben und wie soll es mit unserer Familie weitergehen? Und da interessiert mich mal, wie du das so einschätzt, also diese bedürfniszentrierte Erziehung, die auch im Rahmen einer Trennung dazu führen kann, dass die Kinder einbezogen werden. Und ich merke es selber, lange Frage, aber oft auch nicht einvernehmlich einbezogen werden, sondern manchmal fragt auch der eine Elternteil schon mal die Kinder, was sie denn so möchten, ohne das vorher mit dem anderen abzusprechen. Also sehr komplexes Thema, sehr komplexe Frage. Wie nimmst du diese bedürfniszentrierte Erziehung wahr, auch im Rahmen des Einbezugs der Kinder bei Trennung und Scheidung?
Das finde ich ein super spannendes Thema. Ich selber habe ja 4 Kinder großgezogen und das ist aber jetzt schon ein bisschen her. Die sind alle über 20. Und ich finde es wirklich wichtig, dass man auf die Kinder eingeht. Und trotzdem sehe ich auch eine Chance darin, dass Kinder lernen, sich in einer gewissen Weise anzupassen und groß zu werden und mit den Eltern und deren Leben zu leben. Das Interessante ist, dass man eben einem Kind, wenn es sagt, ich möchte gerne heute zum Mittagessen Nutella essen, dann sagt man, es ist gar kein Problem. Man würde dem Kind aber nicht die Frage stellen, darf Mama heute arbeiten gehen? Ja, da hört nämlich die bedürfnisorientierte Erziehung dann aus und auf. Weil, und es gibt einfach bestimmte Dinge, die können Kinder so noch nicht überblicken. Die können in dem Moment sagen, jetzt gerade ist mein Bedürfnis nach süß und deswegen will ich jetzt gerne Nutella haben. Aber dass es grundsätzlich nicht schön ist, die ganze Zeit Nutella zu essen, weil man dann eben nach 3-4 Jahren kaputte Zähne hat, sage ich jetzt einfach mal, diesen Überblick, den müssen die Eltern geben. Und genauso ist es eben auch bei Trennung und Scheidung. Natürlich müssen Kinder gehört werden mit allen ihren Bedürfnissen, Ängsten, Gefühlen, Sorgen, die sie haben bei Trennung und Scheidung. Aber sie können auf keinen Fall überblicken, was eigentlich das bedeutet, wenn sie sich jetzt für Mama oder jetzt für Papa entscheiden. Das finde ich ganz schwierig, weil das einfach Auswirkungen hat, ne? Und selbst wenn auch die Erwachsenen gehen damit nicht immer perfekt um, wenn ein Kind sich so definitiv entscheidet, wenn sie das für bare Münze nehmen. Das muss man wirklich als Eltern und Erwachsene gut mit einbeziehen, warum ein Kind etwas sagt. Zum Beispiel als Verfahrensbeistand hatte ich mal ein Kind, das setzte sich sehr dafür ein, dass es ein Wechselmodell gab. Und ich fragte dann, und warum möchtest du denn gerne 50%, so wie das gesagt, das Kind hatte das so gesagt, ich möchte 50% bei Papa sein. Und dann sage ich, warum möchtest du denn 50% bei Papa sein? Weil das ist gerecht. Ja, das stimmt. Das ist aus der Sicht des Kindes gerecht. Ob das die beste Lösung ist und ob das tatsächlich den Anliegen und den Bedürfnissen dieses Kindes entspricht, das müssen Erwachsene entscheiden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Kinder hören, aber dass die Kinder nicht so ohne weiteres befragt werden. Kinder wollen wirksam sein. Auch da müssen wir vorsichtig sein. Wir müssen auch den Kindern ganz ehrlich gegenüber sagen, ich frage dich jetzt, weil ich gerne wissen möchte, wie es dir geht und welche Probleme du hast. Aber es heißt nicht, dass du dann auch entscheiden kannst, weil das ist einfach noch nicht dein Alter, du bist schon sehr schlau, du bist ganz toll in der Schule, du hast viele Freunde und trotzdem, du kannst dich vielleicht auch sehr gut ausdrücken und trotzdem ist es auf die Länge der Zeit vielleicht doch die Sache der Eltern, das Ganze zu entscheiden. Und ich habe oft das Gefühl, dass Eltern sich gerne eben, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, hinter den Meinungen ihrer Kinder verstecken. Ja, was wissen wir denn so ganz genau, was die Kinder wollen? Natürlich möchte ein Kind erstmal seine Mutter glücklich machen und sagen, ich möchte immer bei dir bleiben, Mama. Dass es auch beim Papa bleiben möchte, traut sich das Kind möglicherweise der Mutter überhaupt nicht zu sagen. Als Verfahrensbeistand kommen wir dem dann auf die Schliche, indem wir das Kind mal beim Vater und als auch bei der Mutter sehen. Das ist dann in der Mediation nicht so einfach. Also da werden mir zum Beispiel Briefe von den Kindern vorgelegt. Ist doch logisch, dass die Kinder diese Briefe geschrieben haben. Heißt das, dass ich jetzt genau das berücksichtigen muss? Ich bin nicht mal der Meinung, dass die Mütter zum Beispiel diese Kinder in irgendeiner Weise manipuliert haben. Ich möchte gerne in der Mediation darauf hinwirken, dass die Eltern in eigener Verantwortung sich eine gute Lösung finden, wie dieses Kind gut groß werden kann. Und dass es nicht darum geht, dem Kind alles recht zu machen.
Also die Eltern als Experten und Expertinnen für ihre Kinder, für ihre Familie und für die Situation und damit auch die Kinder entlasten, die vielleicht auch Ideen haben, auch wissen, dass Kinder, auch wenn sie schon ein bisschen größer sind, die so diese längere Perspektive noch nicht einnehmen können. Wenn ich jetzt zu Papa ziehe oder zu Mama, was heißt das in 4 Jahren, wenn ich, weiß ich, aufs Gymnasium gehen möchte oder was danach noch alles kommen mag? Also diesen Weitblick auch, der Eltern ja selbst kurz nach einer Trennung oft schwerfällt, aber von dem Kind dann auch nicht erwartet werden kann. Ich bin immer noch bei Nutella, hätte ich nicht gedacht, dass das mal in meinem Podcast auftaucht. Es gibt auch andere sehr leckere Nuss-Nougat-Aufstriche.
Oh, wow, oh, oh. Nicht, dass ich jetzt hier Schleichwerbung
vermute ich mal.
Habe, aber ich glaube, wenn wir von Tempotaschentüchern sprechen, ist es auch keine Schleichwerbung und es wäre genau dasselbe. Also insofern ja, natürlich.
Auch dafür ist hier Raum. Ja, bitte
du. Ich wollte nur noch mal ergänzen, es ist wichtig für die Kinder zu entlasten. Ganz wichtig, aber es ist auch wichtig, den Eltern ihre Verantwortung wieder zurückzugeben und ihnen Wege aufzuzeigen und mit ihnen gemeinsam zu entwickeln, wie sie diese Verantwortung wieder nehmen können. Und das ist nämlich was, was dann auch passiert, dass sie einfach so wirklich überfahren sind von der ganzen Situation, dass sie eben nicht mehr so gute Entscheidungen treffen können. Aber das müssen sie wieder üben. Da können Sie nicht einfach sagen, na, dann soll das Kind entscheiden. Unabhängig mal von der Belastung des Kindes, was das auch für das Kind aussagen würde. Aber ich möchte den Eltern wieder dazu verhelfen, in die Verantwortung zu kommen. Das finde ich total wichtig.
Und was kann Ihnen da helfen? Wie kannst du Ihnen da helfen? Oder wie können Eltern sich da selbst helfen, wieder in die Verantwortung zu kommen?
Also sie können sich gut aufstellen, sie können eine therapeutische Hilfe nehmen und sie können eben durch das Wesen der Mediation, indem ich da wertschätzend mit ihnen umgehe, indem ich sie empowere, indem ich die Fragen mit ihnen im Detail erörtere, indem ich sozusagen ihr Expertentum abrufe, ja, es wieder dem Verhandlungsprozess zu nutzen mache, sie wieder daran erinnere, dass sie ja eigentlich Eltern sind, dass sie auch vor der Trennung sehr gute Eltern gewesen sind. Ich kann sie sozusagen wieder zurückholen in die Realität. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Und dadurch, dass ich die beiden vor mir sitzen habe, Vater und Mutter, kann ich sie auch wieder daran gewöhnen, gemeinsam diese Gespräche zu führen. Also auch das hilft, dass sie wieder in diese gemeinsame Verantwortung kommen.
Aber angenommen, uns hört jetzt jemand zu, ein Trennungspaar oder ein Trennungselternteil, der oder die ihre Kinder sehr, sehr bedürfniszentriert erziehen und denen ganz viel Raum und Entscheidungsmöglichkeiten geben und die sagen, Mediation kann ich mir gut vorstellen, das klingt vernünftig, aber ich möchte, dass die Kinder dabei sind. Hast du ein paar Orientierungspunkte für uns, wann das sinnvoll sein kann und wann eher nicht? Zum Beispiel zu welchen Fragestellungen oder in welchem Alter der Kinder?
Also grundsätzlich denke ich sicherlich, sobald das Kind sich in irgendeiner Weise ausdrücken kann und wenn es denn tatsächlich so bedürfnisorientiert erzogen ist und den Eltern das so wichtig ist, dann kann ich auch mal ein dreijähriges Kind schon, ja, dann setze ich mich mit ihm auf den Fußboden, die Eltern können in der Ecke sitzen und ich spiele mit dem Kind und quatsch mit dem und das wird dann erzählen, diese kleine Figur, das ist mein Freund Thorsten und Thorsten ist mir ganz wichtig und dann ist deutlich, dass ja, zumindest diesem Kind dieser Freund Thorsten erhalten bleiben muss. Wenn ich jetzt mal überlege, die Mediationsphasen, dann würden wir sagen, dass man bei der Themensammlung mit einbeziehen kann, die Kinder. Und dass man dann, wenn man zum Beispiel gut durch die Phase 3, nämlich die Interessen zu eruieren, wo es dann darum geht, dass man wirklich ein gemeinsames Verstehen entwickelt, dass man diesen Perspektivenwechsel irgendwann hinkriegt, da geht es ganz viel auch noch um die Paarebene, da haben Kinder gar nichts zu suchen. Also immer, wenn es um Paarebene geht, das geht auch die Kinder gar nichts an, die sind da völlig überfordert. Da würde ich sie auf keinen Fall mit hineinnehmen. Man kann sie dann auch zum Beispiel bei der Optionensammlung, wenn nämlich man klar ist, worum geht's, was steht hinter dem, was die Eltern gerne mit hier vereinbart haben möchten. Wenn das abgeschlossen ist, der Perspektivenwechsel war da, dann sammeln wir ja Möglichkeiten, wie diese Interessen und Bedürfnisse verwirklicht werden können. Da kann es auch mal total hilfreich sein, wenn Kinder mit einstimmen, aber da könnten wir das doch so machen oder so. Muss aber eine ganz freundliche, gute, familiäre Stimmung sein. Ja, wenn ich das Gefühl habe und auch die Eltern vorher so erlebt habe, dann wäre das möglich. Und ganz toll ist es manchmal, wenn alles gut gegangen ist und es eine Abschlussvereinbarung gibt und wir machen das ja manchmal mit so kleinen Ritualen, dass man die sich gegenseitig nochmal übergibt oder die Leute bringen einen Sekt mit oder Blumen oder so, das habe ich auch schon oft erlebt, wenn man dann die Kinder nochmal wieder mit reinholt und sagt, guck mal, jetzt ist hier richtig eine tolle Familienvereinbarung zustande gekommen und ihr habt mitgeholfen, herzlichen Dank. Das macht die super stolz. Das könnte also auch nochmal funktionieren.
Denn die erste Möglichkeit, die Kinder einzubeziehen, die du erzählt hast, klang so ein bisschen wie Verfahrensbeistandsarbeit, wenn du da mit denen spielst und nebenher so herausfindest, wie es denen so geht und was die sich so wünschen. Hast du auch schon die Kinder als wirkliche Partei dabei gehabt? Ich habe dir ja im Vorgespräch erzählt, ich kenne das nur aus Patchwork-Konstellationen. Ich habe ja manchmal Patchwork-Familien in der Mediation, wo es ums Zusammenleben nicht verwandter Familienmitglieder sozusagen unter einem Dach geht. Also zum Beispiel mit der neuen Stiefmutter oder mit dem zusätzlichen Kind und Stiefgeschwistern und so weiter. Also mehr so eine WG-Vereinbarung. Da sind die Kinder ab einem gewissen Alter ja wirklich Verfahrensbeteiligte, Mediationsbeteiligte. Kommt das bei dir auch vor? Und wenn ja, in welchen Konstellationen? Dass jemand wirklich sagen kann, ich möchte gerne unsere Tochter, unseren Sohn mitbringen als zusätzliche Beteiligte?
Also wichtig ist, dass man das wirklich gut vorbereitet. Also gestern hatte ich zum Beispiel ein Paar, die sagte, na, ich hätte jetzt beinahe ich nenne ihn jetzt mal Peter mitgebracht. Da habe ich gesagt, da bin ich aber froh, dass das nicht passiert ist. Das geht nämlich nicht. Also das muss man wirklich gut vorbereiten, wegen aller Schwierigkeiten, die den Kindern da auch begegnen könnten. Aber ja, gerade in diesen Patchwork-Konstellationen kann das gut mal sein. Ich habe jetzt bisher noch nicht so viel Patchwork gemacht, sondern mehr so ganz normale Trennung und Scheidung. Und deswegen spielte das nicht so eine Rolle. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn aber eben auch deutlich ist, ist auch dann gibt es bestimmt Fragen, wo Kinder vielleicht für sich gerne entscheiden würden, so läuft es, aber die Eltern die Möglichkeit haben müssen, als Erziehungsberechtigte zu sagen, nein, das läuft nicht so. Einfach weil sie, also auch da immer noch wieder aufpassen, was mute ich den Kindern zu und wo haben Kinder den Weitblick, die Dinge schon mit zu entscheiden. Aber das, ich meine, ich sag mal, wenn so eine Familie da durchkommt, was die gelernt hat, das ist so toll und was auch Kinder gelernt haben. Und ich finde auch, also auch bei uns zu Hause am abendlichen Streitgespräch, ich bin immer so, wie du es vorhin gesagt hast, also ich finde es atemberaubend, was Jugendliche, wie Jugendliche sich ausdrücken können, wie viel psychologisches Background-Wissen die haben, wie die ihre Mutter oder ihren Vater nehmen können, wie weise die im Prinzip sind. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Ja, das stimmt.
Ich hatte da mal einen sehr beeindruckenden Fall. Das war ein deutsch-französisches Paar und die Söhne waren 17 und 19 und wollten unbedingt zur Mediation dazu. Und die waren beide auf der Berlin Metropolitan School bei mir in der Straße. Und die Eltern haben sich jetzt nicht so gut artikulieren können miteinander in konflikthaften Themen. Und die beiden Jungs haben dann gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg 1a praktiziert, dass ich wirklich zutiefst beeindruckt war. Und das hatten sie, ich habe danach gefragt, das haben sie in der Schule gelernt. Also da wird heute einiges auch an wirklich Hilfreichem vermittelt.
Ja, das ist toll. Da bin ich sehr froh. Und aber es hat natürlich nicht nur mit dem, was die Kinder in der Schule lernen, zu tun, sondern es ist einfach grundsätzlich das Klima zu Hause ganz anders und die Menschen reden anders mit ihren Kindern. Und das finde ich wirklich großartig. Und ich denke mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, die Menschen öffnen sich überhaupt mehr. Sie sprechen ja überhaupt mehr über ihre Bedürfnisse und was ihnen wichtig ist. Man redet über Schwierigkeiten. Transparenz ist nicht nur bei uns in der Mediation groß geschrieben, sondern auch grundsätzlich mehr. Und das freut mich.
Mich auch. Das ist auch ein Generationsthema übrigens. Da habe ich auch schon viel dazu gesagt, dass gern woanders und wann anders. Ich möchte noch mal über die Möglichkeit sprechen, wenn die Eltern sagen, entweder einvernehmlich oder jeder so für sich, ich rede mal zwischen den Mediationssitzungen mit unserem Kind, was das eigentlich für eine Umgangsregelung möchte. Oder ich erzähle dem mal, was wir hier überlegt haben mit Finanzen oder mit wer wo wohnt oder was es auch so gibt. Was sind denn da so deine Erfahrungswerte und vielleicht auch Empfehlungen? Was kann da sinnvoll sein und was kann nicht so eine gute Idee sein? Beziehungsweise was sollten Eltern beachten? Und ob gemeinsam oder jeder lieber für sich mit dem Kind reden sollte oder den Kindern.
Also die Juristen sagen ja immer, es kommt darauf an. Aber es ist auch hier genau das Richtige, es kommt total darauf an. Ich sollte immer vermeiden, mein Kind auf meine Seite zu ziehen. Das ist schon mal schwierig und mir auch schon selber sehr bewusst dabei sein, möchte ich eigentlich gerne, dass das Kind jetzt A oder B sagt. Denn das Kind wird es spüren, ohne dass ich es deutlich sage. Und wenn ich da noch ganz unsicher bin, dann vielleicht doch Hilfe holen durch jemand Externes, eine Beratungsstelle oder eben auch über die Mediatorin, die dann mit den Kindern spricht oder so. Ob jetzt die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern sprechen, auch da kommt es ja wieder total darauf an, wenn die anfangen, sich vor den Kindern zu streiten, dann sollten die das auf keinen Fall tun. Wenn das auch eine ganz komische Situation ist, weil die Eltern eigentlich seit Monaten nicht mehr gemeinsam mit den Kindern aufgetreten sind, dann sollten die das auch nicht tun, weil dann ist es irgendwie eine ganz seltsame, schwierige Situation für die Kinder. Und deswegen denke ich, ja, man kann mit den Kindern sprechen. Es ist sicher, ich sage es nochmal so, Trennung und Scheidung ist der neue Alltag für diese Kinder, für diese Familien. Und deswegen ist es auch ganz normal, dass man darüber spricht und natürlich immer möglichst so spricht, dass man positiv den anderen mit ins Boot holt. Das heißt, dass man auch mal über den Vater sprechen kann, wenn man als Mutter zu Hause mit den Kindern sitzt. Das ist total wichtig. Und dann kann man sich eben auch mal mit den Kindern darüber unterhalten. Der Papa möchte euch öfter sehen. Wie könnte man sich denn das vorstellen? Es ist ja auch ganz oft so, dass die Mütter sehr gerne wollen, dass den Kindern der Vater erhalten bleibt. Und die Väter müssen das natürlich erstens in ihrer neuen Rolle lernen, aber häufig eben auch mit ihrem Job in irgendeiner Weise neu überdenken. Häufig wollen die Kinder den Vater, den Kindern erhalten. Die haben das selber erlebt, dass ihnen möglicherweise der Partner nicht so zur Verfügung stand. Und nun sagen sie, aber meine Kinder, die lieben den doch, die möchten gern was mit dem machen. Wie kann man denn das lösen? Und da kann man die Kinder dann auch mal eben fragen, wie könnt ihr denn das euch vorstellen? Der Papa möchte euch am Wochenende sehen. Habt ihr Lust, den zu sehen? Und je nachdem, wie ich das formuliere, werden die Kinder sagen, ja klar, wir könnten zum Beispiel ins Kino gehen, in den Zoo gehen, aber nee, ich möchte gar nichts Besonderes mit dem Papa unternehmen. Ich möchte einfach nur bei ihm sein oder so. Ja, dass man da nachfragt, aber auch da müssen Eltern ein bisschen vorsichtig sein, dass sie nicht ihren Kindern möglicherweise was in den Mund legen, was aber ihrer ganz eigenen Befindlichkeit entspricht. Aber das kennst du aus deinem Generationenthema, wir kennen das aus Familienaufstellungen. Das sollten wir grundsätzlich als Eltern, dass wir nicht unsere eigenen Schwierigkeiten den Kindern mitgeben und dafür immer sehr, sehr achtsam sind. Es hilft, dass man sich dessen bewusst ist, dass man therapeutische Hilfe in Anspruch nimmt.
Und inwieweit würdest du da vom Alter her differenzieren wollen? Man sagt ja bei kleinen Kindern, zum Beispiel bei Kleidung nicht, zieh an, was du Lust hast, dann gehen sie im Winter im Badeanzug in die Schule, sondern sagt, möchtest du das, den blauen Pulli oder den roten Pulli? Dass man so Wahlmöglichkeiten gibt, die beide einigermaßen vernunftgesteuert auch sind. Wie würdest du das in Bezug auf Trennungsthemen, also kindbezogene Trennungsthemen handhaben? Vom Alter her und auch vom Spielraum, den du anbieten würdest. Du hast ja eben gesagt, Papa sehen am Wochenende ja, nein, aber auch wenn ja, wie? Würdest du dann auch schon einengen oder würdest du sagen, was meint ihr denn so? Wir trennen uns, was geht euch so durch den Kopf?
Auch da kommt es wirklich sehr drauf an und das würde ich eben vorher mit den Eltern sprechen, wie die sonst mit ihren Kindern sprechen. Wenn die solche Dinge schon mit den Kindern vorher besprechen, dann ist es eine normale Situation. Also das, was eben nicht passieren kann, sollte, ist, dass sie sich plötzlich so ganz anders benehmen als sonst, bloß weil es jetzt um Trennung und Scheidung geht. Ja, dass sie also auch so ganz übervorsichtig sind oder eben besonders hässlich über den anderen sprechen oder so, sondern dass sie ganz normal mit ihren Kindern reden, so wie sie es sonst eben auch tun. Und das finde ich wichtig. Und dann würden die doch auch, ich sag mal, wenn das Kind in die Schule kommt, dann würden die ihnen nichts von Schulpflicht erzählen und dann würde man ihnen auch nicht erzählen, wie wichtig das ist, dass man später studieren kann oder so, völlig abgehoben, sondern man würde mit denen darüber sprechen, dann bist du mit deinen Freunden zusammen, wow, und dann kannst du irgendwann selber die Bücher lesen oder so. Und genau, also die Eltern sind doch kompetent, mit ihren Kindern zu sprechen. Und genauso würden die das doch in diesem Fall auch machen. Das heißt, die würden das nicht abgehoben machen und sie plötzlich vor Entscheidungen stellen. Also wie gesagt, wir stellen sie nicht vor die Entscheidung, ob sie in die so und so Schule oder in die andere Schule gehen wollen, wenn sie 6 Jahre sind, sondern sie werden einfach in der Schule angemeldet und dann bereitet man sie darauf vor. Und genauso würde ich es dann eben auch handhaben, wenn es darum geht, dass die Eltern sich trennen. Auch Kinder können sich zum Beispiel nicht dafür entscheiden, dass die Eltern sich nicht trennen. Ja, oder ich finde es auch schwierig, wenn Kinder eben sich dafür entscheiden sollen, Wechselmodell zu machen oder eben Nesting-Modell. Wir bleiben hier im Haus und ihr geht immer raus und rein. Das sind alles Dinge, die Eltern entscheiden müssen. Und da weiß ich nicht, ob das jetzt so altersspezifisch ist. Es gibt ganz viel Forschung auch dazu. Das habe ich schon auch gehört, wo man sagt, also ein 3-jähriges Kind kann diese Ebene noch überblicken und ein 7-jähriges kann das schon. Ein 3-jähriges ist noch sehr bei sich. Das 7-jährige kann schon zwischen sich und den Eltern unterscheiden. Dann kommen die ganzen Ablösungsphasen im Teenageralter und so weiter. Ja, das stimmt. Und das, da halte ich aber die Eltern als relativ kompetent, dass wenn die sich überlegen, wie spreche ich sonst mit meinem Kind, jetzt einfach auch so weiter mit ihrem Kind sprechen und nicht hinterm Berg halten oder sie überhäufen mit irgendwelchen komplizierten Dingen. Beziehungsweise wenn die Mutter sich grundsätzlich kompliziert ausdrückt, wird sie es in diesen Fällen auch tun. Ja, ist manchmal so. Mama redet wieder so viel.
Also auch hier Kontinuität, soweit die möglich ist, trotz der Umbruchsphase der Trennung. Ich habe da einen guten Buchtipp für alle, die uns zuhören. Glückliche Scheidungskinder fand ich sehr gut. Es war eines meiner ersten Bücher zu dem Thema Trennung und Kinder, weil da auch viel über die Verständnisebenen, auch den Zeithorizont von Kindern gesprochen wird. Das hat mir sehr geholfen, mich da noch besser in Kinder rein zu versetzen. Ja, vielen Dank soweit erstmal. Jetzt zum Abschluss für alle, die uns zuhören, also Eltern, die über Trennung nachdenken oder gerade in der Trennung sind, in Bezug auf Mediation, in Bezug auf Einbezug der Kinder, was würdest du denen noch mitgeben wollen, zusammenfassend und abschließend?
Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist wichtig zu wissen, wie es den Kindern geht. Da genau zu überlegen, wie kann man das noch fördern, dass es den Kindern gut geht? Aber es muss nicht sein, dass die Kinder unmittelbar in die Mediation mit einbezogen werden. Die Mediation ist vor allen Dingen ein Ort, wo die Eltern wieder sich ihrer Selbstverantwortung sicherer werden und dann für ihre Kinder entscheiden können. Man muss auch noch mal bedenken, es gibt Kinder, die schon in einem hochstrittigen Zusammenhang ständig gehört worden sind. Ja, die zum Beispiel dann beim Jugendamt waren, die vom Verfahrensbeistand gehört worden sind und vielleicht in der EFB noch und vom Psychologen. Und die müssen ständig darüber reden und die möchten das dann irgendwann auch nicht mehr. Das ist zu viel. Es gibt aber auch Kinder, die hatten noch überhaupt nicht die Chance, jemals darüber zu sprechen, weil die Eltern sich zu Hause nicht trauen, das anzusprechen. Und dann würde ich das mit den Eltern eben auch besprechen und die Kinder auch mal mit in die Mediation nehmen, damit die Kinder mal die Chance haben, gehört zu werden und nicht dieses Gefühl zu haben, das rauscht alles über mich hinweg und mich hat ja keiner gefragt. Das ist also auch nochmal wichtig, da zu differenzieren.
Sehr schön, gefällt mir sehr gut. Sag nochmal kurz, was EFD ist, für die, die uns zuhören. Achso,
EFB, Eltern- EFB. Und Familienberatungsstelle.
Siehst du nicht mal, ich kenne es. Macht doch nichts, dankeschön. Auf deiner Website von Familienkonkon ist auch ein sehr schöner Artikel zu Einbezug der Kinder in die Mediation. Ich glaube, so kamen wir auch auf das Thema. Also alle, denen das heute zu schnell ging oder die sich das nochmal in Ruhe nachlesen wollen, den packen wir auch mit in die Shownotes. Ja, vielen Dank erstmal soweit, Svetlana. Es hat große Freude gemacht, mit dir über dieses Thema zu reden und ich überlege mir noch ein paar Themen, um dich nochmal in meinen Podcast einladen zu können. Vielen Dank erstmal für
heute.
Vielen
Dank, Isabel. Das hat mir auch Freude gemacht. Danke sehr.
Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von spatzinderhand.de.